Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Nun liegt auch die WM-Generalprobe der Frauen hinter uns und damit die nordische Ski-WM vor uns. Und über das Wochenende in Hinzenbach und die erste WM-Woche in Trondheim spreche ich, Luis Holoch, in dieser Ausgabe der Flugshow mal wieder mit unserer Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo Luis, schön, dass wir uns wieder hören.
Ja, ist jetzt eine schöne Regelmäßigkeit reingekommen. Ist jetzt das dritte Mal in Folge sein, dass wir zwei die Sendung gemeinsam bestreiten. Und ist natürlich klar, das Großereignis wirft seine Schatten voraus. Wie groß ist denn deine Vorfreude jetzt auf die kommenden, ja, 10 Tage sind es ja rund?
Ja, auf jeden Fall gucke ich natürlich auch mit Spannung nach Norwegen. Ich denke jetzt ja jetzt nicht mehr ganz so, aber klar, spannend, wer gewinnt. Sehr spannend, vor allem bei den Männern, weil die ja dann fast 2 Wochen Pause hatten, ehe der erste Wettkampf dort stattfindet. Kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, wenn wir sehen, was die Frauen jetzt für ein Programm abgespult haben und noch abspulen. Sehr straff. Und ja, ich denke, wie immer wird es die eine oder andere Überraschung geben. Ich glaube nicht, dass jetzt alle Favoriten, die wir aufzählen, wirklich dann auch ganz vorne dabei sind.
Wärest du denn in diesen Tagen lieber Skispringerin, sprich du kommst gerade frisch vom Weltcup und reist dann weiter zur WM, oder wärest du lieber Skispringer, der sich jetzt nochmal eine Woche auf die WM vorbereiten konnte?
Ja, das haben wir ja schon in den letzten Folgen diskutiert. Ich denke, das kommt immer darauf an, in welcher Form man ist. Ist man vielleicht in einer schwächeren Form und fährt zur WM, dann freut man sich, dass man jetzt vielleicht noch 1-2 Wochen Training hatte, auch intensives Training, also man vielleicht mehrere Sprünge machen konnte, nochmal was ausprobieren konnte. Ist man natürlich in einer guten Form, wie man so schön sagt, im Flow, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich denke da jetzt gerade auch an Nika Priots, dass die einfach so weitermachen kann, gar nicht groß abschalten kann zu Hause, einfach gar nicht vielleicht alles so sacken lassen kann, ist das bestimmt für sie eher ein Vorteil. Auch für die Selina Freitag, glaube ich, ist das eher jetzt gerade ein Vorteil. Ich glaube, so eine 2-Wochen-Pause, denke ich, wäre eher ein Nachteil für die, die jetzt ganz vorne mitspringen. Haben wir ja unserem Vorgespräch auch schon gesagt, beim Ryo Kobayashi, der war vielleicht sogar ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht hintereinander weggegangen ist, auch im Weltcup, weil er jetzt, denke ich, in eine super Form gesprungen ist und irgendwie fangen ja die Männer gefühlt irgendwie ganz neu an. Also keiner weiß vielleicht so richtig, wo er gerade steht.
Ja, das ist wirklich ein ganz krasser Kontrast, den wir jetzt haben. Die Frauen jetzt noch mit dem Wochenende in Hinzenbach am Samstag und am Sonntag, und die bestreiten dann zu Beginn der WM auch gleich 2 Springen, bevor die Männer überhaupt ihr erstes haben. Also es ist interessant von der Terminierung her. Hätte man vielleicht auch andersrum machen können angesichts der Belastungen, die die Frauen in den letzten Wochen gerade so hatten. Aber du hast natürlich die wahrscheinlich größte Favoritin auf die nordische Ski-WM schon angesprochen, Nika Priots. Sie hat wieder mal beide Springen gewonnen, steht damit jetzt bei 6 in Serie. Das ist schon die drittlängste im Frauenweltcup jemals. Können wir uns also, glaube ich, darauf einigen, dass sie diejenige ist, über die die Goldmedaille dann vergeben wird.
Ja, ich denke schon, und für sie wird es ein Vorteil sein, dass sie jetzt vielleicht gar nicht groß nach Hause fährt, sondern weiß ich jetzt nicht, wie sie es gehandhabt haben, aber unmittelbar nach Norwegen anreisen werden. Ich glaube, auch letztes Jahr hat sie auf der Großschanze gewonnen, also die Schanzen liegen ihr. Und was mich wirklich bei der Nika sehr beeindruckt, muss ich sagen, egal welche Schanze jetzt gerade war, ob groß, ob klein, sie konnte immer einen zulegen und ist der Konkurrenz eigentlich davongeflogen auch. Klar, den einen Tag war es ein bisschen knapper, aber dafür, dass es eine Kleinschanze ist. Und deswegen denke ich schon, dass sie trotz allem auf jeden Fall eine Goldfavoritin ist. Nun ist sie sehr jung. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob sie schon im Planitza dabei war.
War sie, ja.
War sie, also hat sie zumindest schon mal WM-Erfahrung, hat auch natürlich in der Heimat, was vielleicht noch mal mehr Druck damals war. Das ist schon mal ein Vorteil für sie. Aber ja, das ist wieder was für dieses Phrasenschwein. Auch die Weltmeisterschaften schreiben dann doch immer wieder ihre eigenen Gesetze. Und an so einem Tag braucht man wieder extrem viel Glück. Ist ja relativ spät wieder, die Weltmeisterschaften. Da kann ich nur hoffen, dass die Bedingungen gut sind, dass es nicht zu warm ist, keine Winde aufkommen und dass es am Ende wirklich die verdient haben nach den fairen Bedingungen.
Das hoffe ich natürlich auch. Ihre letzten oder ihre einzige WM, muss man ja sagen, da war sie ja noch ein junges Küken, also oder noch jüngeres als jetzt, darf man an der Stelle sagen, liefen sicherlich noch nicht ganz so nach Wunsch. In den Einzeln ist sie 17. und 40., also dann im Prinzip letzte geworden. Und im Team gab es damals dann nur Blech mit Platz 4 für die Sloweninnen. Ob sie jetzt im Team besser wird, bezweifle ich an der Stelle mal, aber im Einzel können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass das besser wird für sie.
Aber da sehen wir mal die krasse Entwicklung. Das ist ja 2 Jahre her, wo sie jetzt ist. Also höchstwahrscheinlich wird sie das zweite Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen. Und vor 2 Jahren wusste man vielleicht nicht mal unbedingt, wer Nika Preetz ist, wenn sie nicht ihre Brüder gehabt hätte, die, wo der Name schon bekannt war. Und das ist schon Wahnsinn, wenn du jetzt nochmal die Ergebnisse gesagt hast. Ja, sehr beeindruckend.
Definitiv, das kann man nicht anders formulieren. Ja, zweimal Zweite, wie am Wochenende davor auch, wurde mal wieder Selina Freitag. Und obwohl sie wirklich alles probiert haben, auch Bundestrainer Heinz Kutin mit Coaches Request in drei der vier Wertungsdurchgänge, sollte es noch nichts sein mit dem ersten Weltcupsieg. Sie schmunzelt das immer so weg und sagt: Ja, gut, dann hebe ich mir das für die WM auf. Ist das nur irgendwie ein bisschen Galgenhumor, auch weil es jetzt noch kein Weg an Nika Preetz vorbeiführt? Oder glaubst du, da steckt auch so ein Fünkchen Wahrheit drin in ihrer Aussage?
Einerseits habe ich ja gedacht, dass Selina vielleicht dieses Wochenende schon reif ist, weil sie ja wieder auch eine Top-Qualifikation gesprungen ist und Nika eher nicht so, fand ich, zumindest am Samstag. Aber das ist, glaube ich, gerade auch Nikas Stärke, dass sie einfach sich auf ihr System verlassen kann und dann nochmal einen draufsetzen kann. Und ich hatte auch schon Saison, da war ich 6-mal Vierte oder so, das ist noch bitterer oder das war noch COC-Zeiten, immer hinter Daniela Jeschko. Ich glaube, kann ich gar nicht mehr zählen, auch 8-mal Zweite. Manchmal hat man eben das Pech, dass einfach noch eine besser ist als du selber. So geht es gerade Selina. Aber ich denke, es kommen vielleicht auch mal wieder andere Zeiten und dann würde man sich über so viele zweite Plätze freuen. Klar möchte sie jetzt auch den Sieg erringen. Ob das jetzt zur WM hinhaut, klar würde ich es ihr gönnen. Aber so eine Aussage zu treffen ist auch schon zeugt von viel Selbstbewusstsein, was gut ist, was man auch braucht. Ich glaube, ich hätte mich zu so einer Aussage damals nicht hinreißen lassen können. Vielleicht innerlich auch gedacht, aber vielleicht hat sie ja recht, dass es sich für die WM aufgehoben hat. Kommt jetzt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie ja die Schanze liegt. Ist ja natürlich wieder eine größere Schanze in Trondheim, also auch die Kleinschanze, wo ich denke, ist trotzdem eher ein Vorteil für die Nika.
Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein. Oh, gut, die Selina kommt jetzt aus einer Saison oder Vorsaison, die jetzt nicht so nach Wunsch verlief. Die weiß das, glaube ich, ganz gut einzuordnen. Und sie hat uns auch am Samstag noch verraten, also sie mag die Schanzen sehr, sehr gerne. Also von daher darf sie da, glaube ich, auch ganz optimistisch sein. Schauen wir noch, an wen die dritten Plätze gingen. Das war am ersten Tag Jacqueline Seifritzberger. Immerhin ein Podium für die Österreicherinnen beim Heimweltcup. Ist ja eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwo auch. Sie hat sogar den weitesten Sprung des Wochenendes hingelegt mit 93,5 Metern. Fast schon typisch für sie. Schön hingekachelt. Also kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Aber die Weite musste auf der Schanze auch erstmal erzielen.
Das und dann auch dort natürlich in dem weiten Bereich schön landen. Das hat eigentlich damals nur in ihren besten Zeiten Sarah Takanashi geschafft. Selbst, aber wissen wir auch, dass eher die Landung reingemogelt war. Das ist dann auch schon im weiten Bereich, wo es eher schwer fällt. Und ich glaube, Jackie war früher sehr stilistisch, hat immer gute Noten bekommen, aber durch ihre Knieverletzung, da wird schon auch was im Kopf hängen geblieben sein. Vielleicht funktioniert auch die Bewegung nicht mehr ganz so und geht da eher auf Nummer sicher. Aber sie springt trotzdem eine sehr, sehr gute Saison. Ich glaube, viele hätten gar nicht mehr mitgerechnet, dass sie so konstant vorne mitspringt. Geht vielleicht ein bisschen unter. Also ja doch regelmäßig Top 10, Top 6, oft am Podestplatz auch vorbeigeschrammt. Und ich muss sagen, mich hat die österreichische Mannschaft insgesamt sehr überrascht, weil sie ja doch sehr kompakt waren mit Platz 3, 4, 5 am Samstag. Und ich glaube, die vierte im Bunde war gar nicht weit weg, genau mit Platz 13. Also sie haben sich vielleicht sogar so ein bisschen zum kleinen Goldfavorit im Team mit der Leistung ein bisschen, sag ich mal, reingesprungen.
Ja, also wenn man sich die Kompaktheit anschaut, da müssen sich auch die deutschen Skispringerinnen strecken, dass sie da mithalten können. Und das verspricht ja im Prinzip, das Duell zu werden, wenn wir schon auf das Team springen bei der WM hinschauen, ja, sowieso nochmal mit besonderer Brisanz, weil wir das einfach bei den Frauen nicht so oft sehen. Und dann in dem Fall leider das Pech für die Norwegerin, dass ihnen mit Thea Minjan Björset jetzt so eine weggebrochen ist, die sie in diese Liga halt gehoben hätte, um da um Gold mitzukämpfen.
Genau, und ich denke, gerade auch Deutschland und Österreich haben jetzt auch auf jeden Fall drei sehr gute Springerinnen, die natürlich dann auch dementsprechend den Anlauf schon drücken, auch in der ersten Gruppe, wo ja meistens eigentlich die Schwächeren von dem Team sind. Und wir haben uns ja schon mal vorher unterhalten, dass ganz viele Teams eigentlich so wirklich Nummer 3 und 4 so ein bisschen fehlt zurzeit. Und da sind wirklich die Deutschen und Österreich im klaren Vorteil aus meiner Sicht. Davor hätte ich Norwegen auf Platz 1 getippt und ich denke, jetzt werden die beiden das Rennen unter sich ausmachen.
Das WM-Aufgebot von den Österreicherinnen, das kam heute, also wir zeichnen am Montag auf, erst ins Postfach geflattert. Nun gut, die vier, die wir ja gerade schon angesprochen haben, mit Jackie Seifritzberger, Lisa Eder, Eva Pinkelnick und Julia Mühlbacher an vier, die waren so oder so gesetzt. Also das war jetzt keine Überraschung, dass die da drin waren. Und das war dann so ein bisschen die Frage, wen nehmen sie denn als Fünfte mit? Sarah Mayrita Kramer war leider keine Option mehr, nachdem sie jetzt aufgrund ihrer Gürtelrose nicht richtig trainieren konnte. Chiara Kreuzer ist jetzt außen vor geblieben und stattdessen hat Megan Vatsack den Zuschlag bekommen. Die ist erst 17 Jahre jung, hat jetzt in 11 Teilnahmen 11 Punkte geholt. Bestes Ergebnis Rang 26. Ist dann eigentlich schon vordefiniert quasi, dass sie da Ersatzfrau ist, mehr oder weniger. Aber natürlich für so eine junge Athletin tolles Erlebnis, dass sie da mit dabei sein darf.
Ja, ich denke, da sieht vielleicht auch der Trainer das Potenzial, was sie hat und möchte ihr das jetzt ermöglichen, dass sie schon mal bei so einem Großereignis mit dabei sein kann. Vielleicht hat er es auch taktisch gemacht, dass er gleich Ruhe in das Team reinbekommt und möchte jetzt auch nicht sagen von vornherein, dass sie keine Chance hat. Wir wissen selber, manchmal kommt man in eine Schanze, die liegt ja super gut und genau mit denen man rechnet, die kommt gar nicht zurecht. Also haben wir auch schon alles gesehen. Ich weiß noch damals bei Nordisch Kombinierten mit Björn Kircheisen in Sotschi, auf einmal war er im Team mit dabei und davor war er eigentlich wirklich nur gerade so als Ersatzmann mitgefahren. Also, ich will sie jetzt nicht von vornherein abschreiben, aber vielleicht war das auch ein bisschen taktisch zu sagen. Ich habe da Ruhe, mein Team, die vier werden es höchstwahrscheinlich sein, die da auch dann an den Start gehen werden bei allen Wettkämpfen und genau, will der Junge einfach die Chance geben. Natürlich sehr, sehr bitter für die, die natürlich jetzt zu Hause bleiben mussten, auch gerade für eine Chiara Kreuzer, weil sie ja im Endeffekt dann, denke ich, doch die bessere Saison gesprungen ist. Ist natürlich schon schwierig.
Ja, ist eine von sehr vielen klanghaften Namen, die leider Gottes zuschauen müssen. Ja, neben Silje Opseth und Nika Vodan, eine von drei Weltcupsiegerinnen sogar. Also da hat sich schon einiges getan in letzter Zeit. Und als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, stand das deutsche Aufgebot noch nicht fest. War aber auch klar, gut, die Top 4 sind gesetzt und dann ging es noch um die Nummer 5. Den Zuschlag hat jetzt Luisa Görlich bekommen. Jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, kann man sagen, aber muss man schon sagen, dass sie da echt eine große Leistung vollbracht hat, so schnell nach der Verletzung wieder zurück zu sein und dann gleich ins WM-Aufgebot zu kommen. Und sie hat ja sogar einen Wettkampf schon mal fix mit dem Normalschanzeneinzel.
Ja, ich denke, bei ihr lief, also was davor nicht zusammen lief, lief jetzt mal richtig viel Gutes zusammen, dass sie vielleicht auch im Loop Junior gestartet ist, dass es da natürlich gleich wirklich offiziell die WM-Teilnahme geschafft hat, also auch nicht irgendwie mit Auge zudrücken oder so, sondern ihre Norm gesprungen ist. Und man ihr das deswegen auch ermöglicht hat, dass sie jetzt eben als Dank zur Weltmeisterschaft fahren darf. Und klar, wir haben uns auch unterhalten, die Emily, die hätte es vielleicht genauso verdient, weil sie jetzt auch zumindest Samstag vor der Luisa Görlich war. Aber andererseits hat sie auch noch Zeit. Das ist ja immer so ein bisschen für und wider. Nehme ich jetzt junge Athletinnen mit zu so einem großen Ereignis, dass sie schon mal das schnuppern können? Oder nehme ich trotzdem die Erfahrenen mit? Oder wo ich sage, okay, das könnte vielleicht auch für manche die letzte Weltmeisterschaft sein. Immer ein bisschen, finde ich, zwiespältig zu sehen. Man kann das so oder so auslegen. Man kann aber auch eine junge Athletin vielleicht damit verheizen oder weiß nicht, ob das so schön ist für eine junge Athletin, vielleicht 2 Wochen bei einer Weltmeisterschaft zu sein und dann doch immer nur zuzuschauen. Und ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Das muss jeder Trainer für sich selber entscheiden. Und manchmal sind es auch nur Nuancen, die jetzt entscheiden, warum ich mich ausgerechnet für sie oder für sie entschieden habe.
Dieses Luxusproblem, was es ja unterm Strich ist, das hat Janko Zwitter leider nicht. Der Mann ist Trainer der Kanadierin, aber der hat sich daheim vor dem Fernseher sehr darüber gefreut, dass Abigail Strait zum ersten Mal in dieser Saison aufs Podest gesprungen ist mit Platz 3. Für mich jetzt vor diesem Wochenende keine Springerin gewesen, wo ich so dachte, auch ja, die zähle ich jetzt mal großzügig mit zum Kreis der Medaillenanwärterinnen, aber sie hat sich jetzt schon dadurch schon ein bisschen ins Rampenlicht gesprungen, kann man sagen.
Ja, ich habe ja geguckt, wie die Qualifikation ausgegangen ist am Samstag und da war sie, glaube ich, sogar Erste oder Zweite, sehr, sehr weit vorne. Ich glaube, da war vielleicht ein bisschen zu sehr mit der Sprechstange dann ersten Wettkampf, wo sie in Anführungsstrichen nur Achte geworden ist, weil ich denke, das Potenzial hätte sie gehabt. Das sieht man auch an dem zweiten Sprung, wo sie 91 Meter gesprungen ist. Ich denke, da war sie einfach mega nervös. Und umso besser hat sie es dann eben am Sonntag gemacht, wo sie verdient Dritte geworden ist. Zwar auch nur mit 2,6 Punkten Vorsprung vor der Lisa Eder. Aber da waren die Sprünge einfach konstanter und hat so ein bisschen, glaube ich, die Nervosität abgelegt, die sie auf einmal hatte, die Favoritenrolle. Ja, mal schauen, ob sie jetzt wirklich auf einmal sich so in die Form gesprungen hat, dass sie in Trondheim dann ganz vorne dabei ist. Wie gesagt, Trondheim ist ja doch nochmal ein Tick größer. Ich glaube, das war jetzt eine Hill-Size 90. Trondheim müsste 105 sein. Also es ist schon nochmal schon ein ganz schöner Unterschied. Aber ich denke mal so, jetzt nicht als Top-Favoritin, aber vielleicht so als Außenseiterin hat sie schon gute Chancen, vielleicht, wenn alles zusammenläuft, um eine Medaille mitzuspringen.
Und ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist, das kannst du ja gleich beurteilen. Sie hat auf jeden Fall mal den Umstand, dass sie nur die Einzelspringen bestreitet, denn Kanada stellt keine Frauenmannschaft und stellt auch kein Mixteam. Das könnte ja auch zu einem Faktor werden bei dieser hohen Schlagzahl, die wir jetzt haben in diesen kurzen Tagesabständen.
Ist eben auch wieder schwer zu sagen. Ich glaube, das kommt auch darauf an, was passiert in den einzelnen Wettkämpfen, welche Platzierungen haben die einzelnen Athletinnen, wie viel prasselt dann auf einen ein. Klar, wenn man Weltmeisterin wird und nächsten Tag gleich Mixteam hat, wird man vielleicht nochmal Weltmeisterin, noch eine Medaille. Das muss man ja auch erstmal alles wegstecken. Und ja, kann ein Vorteil sein. Ich finde es halt sehr schade, dass sie kein Mixteam stellen werden, weil sie hätten zwei sehr, sehr gute Frauen, wenn nicht sogar drei. Da wäre es sogar jetzt schon ein kleiner Fight geworden, wer die zwei Plätze bekommt. Finde ich sehr schade und hoffe ich, dass das nächste Mal wieder besser ist. Also ich
Ja,
weiß nicht, ob
absolut.
es ein Vorteil ist, weil du ja auch Pausen hast, weil du mehr nachdenken kannst und auch sehr lange vielleicht warten musst, ehe du wieder dran bist. Also ist wirklich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist auch wirklich von Athletin zu Athletin anders. Der eine liegt es, die andere ist froh, mal durchzuatmen, die andere wird am liebsten durch das Ganze. Also ja, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was alles an solchen Tagen auch passiert und wie es passiert.
Das lässt sich natürlich freilich am Ende immer besser beurteilen als jetzt im Vorhinein. Aber eine, die das bei der letzten WM wirklich nutzen konnte und sich ja geradezu in den Rausch gesprungen ist, das war Katharina Schmid. Sie reist jetzt als dreifache Titelverteidigerin nach Trondheim, eben unter anderem im Normalschanzen-Einzel. Allerdings die Form, ja, diese Delle, die wir jetzt so Woche für Woche angesprochen haben, die will nicht so recht rausgehen. Sie hat jetzt 11 Springen lang nicht mehr auf dem Podest gestanden. Ist sie dadurch überhaupt im Kreis der Medaillenanwärterinnen für dich?
Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht, weil sie auch so unkonstant irgendwie springt. Sie springt nicht schlecht, man darf das ja nicht vergessen. Sie springt ja trotzdem auf einem sehr hohen Niveau, aber eben nicht da, wo wir Katharina kennen. Und ich habe jetzt mal noch einen Sprung gesehen, den du mir auch nochmal geschickt hattest. Ich finde, was ich gesehen habe, dass sie sehr so gedrungen sitzt. Das kenne ich gar nicht von Katar, gar nicht so offen und dadurch natürlich auch oft zu spät abspringt, als wenn sie gar nicht aus der tiefen Hocke da irgendwie herauskommt. So kam mir jetzt aus der Kameraperspektive vor. Und ich weiß auch nicht, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Katar mit dem Saisoneinstieg, mit dem Verlauf, mit der Konstantheit, also auch so ein Knick kommt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, so insgesamt. Oder ob sie dann vielleicht auch gedacht hat, jetzt ist wirklich die Chance da, das gelbe Trikot zu gewinnen, weil sie auch schon mal relativ viel Vorsprung hatte vor der Nika. Was da ein bisschen verkopft hat, vielleicht auch jetzt schon viele Fragen aufgrund der WM und Titelverteidigerin und. Ich meine, jetzt ist Katar auch schon so lange dabei. Keiner weiß, wie lange sie wirklich noch springen wird. Vielleicht sind es auch ihre letzten Weltmeisterschaften, obwohl sie noch genug Zeit hätte. Ich will das jetzt nicht vorhersehen, aber man weiß ja nie, was in den Köpfen vorgeht, oder? Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin, also, dass sie eine Favoritin wird. Vielleicht nach dem ersten Training kommen wir mal gucken, wo sie da liegt mit einzelnen Sprüngen. Aber so, wie sie jetzt in den letzten Wochen gesprungen ist, sind wirklich andere, die viel konstanter springen. Und natürlich auch viel, mit viel mehr Selbstbewusstsein dann an die WM gehen. Und dann ist sie noch Titelverteidigerin, hat ja natürlich auch noch das Trikot an. Ich glaube,
Ja.
das macht das Ganze jetzt nicht leichter.
Ja. Ich tue mich auch schwer, das grundsätzlich richtig positiv zu sehen. Dafür hat sich die Tendenz jetzt einfach so verfestigt und es ist halt immer im Wettkampf der erste Sprung, der nicht funktioniert. Und wenn du dann nach dem ersten Durchgang schon, lass es wie jetzt in Hinzenbach teilweise 20 Punkte sein, die du aufs Podestrückstand hast, dann wird es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, das irgendwie noch aufzuholen im zweiten Durchgang. Also sie müsste mal wirklich konstant an einem Tag drei Sprünge runterbringen, wo einer wie der andere kommt. Und das gelingt ihr aktuell leider Gottes nicht.
Ich glaube auch, sie müsste so bombastisch in das Training einsteigen. Aber ich glaube, selbst dann wird es schwierig, weil sie jetzt eben auch viele Wettkämpfe nicht ganz vorne mit war. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie ist vielleicht im offiziellen Training erstmal in Top 3. Dann hat man natürlich auch gleich wieder, dass man nicht zu viel will im Wettkampf. Und trotzdem ist ja die Sicherheit noch nicht gegeben, weil man weiß, okay, das waren vielleicht jetzt drei super Sprünge, aber ich denke nicht, dass dadurch dann eine Sicherheit gegeben ist. Und ich denke, gerade weil wir vorhin gesagt haben, was ist besser, was ist schlechter, noch eine Woche dazwischen oder also sogar wie die Männer 2 Wochen. Ich glaube, für die Kata wäre es gut gewesen, wenn sie vielleicht eine Woche Pause gehabt hätte und nochmal irgendwo in Ruhe hätte trainieren können. Das wäre jetzt vielleicht so ein Fall, wo es einfach besser für sie gewesen wäre. Aber ich kann auch nicht in ihren Kopf gucken. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch komplett. Aber ich denke, für sie hat nochmal ein Training irgendwo in Ruhe gut getan.
Wie siehst du denn generell diesen Aufbau, den es bei der WM jetzt gibt, dass du diesen einen offiziellen Trainingstag hast mit 3 Durchgängen und dann hast du am nächsten Tag Probedurchgang und Quali und dann den Wettkampf? Ist das ein logischer Aufbau? Reicht die Anzahl an Sprüngen auch, um sich auf die Schanze einzustellen?
Also vorher war es ja immer, glaube ich, sogar 2 oder 3 offizielle Training und
Ja,
dann
genau, ja.
Wettkampf. Also kenne ich es noch. Das war vielleicht sogar ein Tick zu viel. Man kam dann auch immer mehr ins Nachdenken. Man hat auch gesehen, klar, manche, die kamen, wie Sarah Takanashi war früher eine, die ist vom ersten Sprung da gewesen und bei ihr ist es eher schlechter geworden. Also in ihrer Bestform wäre das jetzt für sie ein klarer Vorteil, weil dann Einzelspringerinnen, es gibt auch so Springerinnen, ich war vielleicht auch so eine, umso öfter sich dann die Schanze gesprungen sind, umso besser bin ich geworden, umso mehr Selbstvertrauen hatte ich auf der Schanze. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den einen werden es dankbar annehmen. So sind normalerweise auch die Wettkampfwochenenden, wo du wirklich nur 2 Trainingssprünge hast, einen Qualifikationssprung und dann wird scharf geschossen. Ich denke, 2 Training könnte man aber auch machen. Gerade zur WM kann ja auch passieren, Gepäck kommt nicht an, dann stehst du schon wieder da. Bist vielleicht noch ein Infekt oder so. Also wenn man 2 Training anbieten würde, wäre, glaube ich, dankbarer. Aber wir sind alle, der Zeitplan ist, glaube ich, pickevoll mit allen drum und dran. Ich glaube, die sind froh, dass sie überhaupt alles so organisiert kriegen. Das ist eben der Nachteil, wenn natürlich mehrere Wettkämpfe jetzt dazukommen, was natürlich umso schöner ist, aber es wird, glaube ich, so vom Aufwand und dass auch die Wettkämpfe so stattfinden müssen, wie sie eben angegeben sind, wird es eben nicht einfacher. Und es
Das
ist
wird auf
schon
jeden
sehr
Fall.
straff, also.
Ja. Das habe ich mir auch gehört. Also gerade die erste Woche, jetzt im Prinzip ja auch die Normalschanzenwettkämpfe, um die es uns jetzt in dieser Folge geht, die sind so dicht aufeinander. Da ist wenig Zeit zum Durchatmen und da darf auch vom Wetter her nicht viel daneben gehen.
Und ich finde es auch fast ein bisschen schade, jetzt gewinnt zum Beispiel, also ist ja egal, eine gewinnt ja Gold, Silber und eine Bronze. Und
Ja.
nächsten Tag ist Mixteam, du kannst ja das gar nicht richtig feiern, sacken lassen. Es geht ja nicht darum, dass du dich hier einen Rausch trinkst oder sowas. Aber schon mal, dass du vielleicht mal anstoßen kannst oder das einfach mal, ich meine, da kommen ja auch Dopingkontrollen dazu an so einem Tag. Dann, wenn du natürlich ganz vorne auf dem Podium standest, so und so viel Presseanfragen, es wird ja nicht weniger, Social Media wird immer mehr. Und einfach für sich das mal dann einfach sacken zu lassen und wenn es mal einen Tag dazwischen auch kurz mal durchatmen zu können, das ist vielleicht ein bisschen schade. Ist jetzt meine Meinung. Und dann, ich denke auch, wenn das so hintereinander ist, wird auch wieder schnell vergessen. Dann weiß man schon in der 2. Woche gar nicht mehr, ach ja, stimmt, die ist ja Weltmeisterin letzte Woche geworden.
Wir haben es ja vor 2 Jahren in Planitza mit unseren Sonderfolgen auch erlebt, wie rasch das an einem vorbeigezogen ist. Also das sehe ich nach wie vor auch sehr, sehr kritisch. Aber gut, das Programm ist so, wie es ist. Und wir sind auch gespannt, wie sich die Sommer-Grand Prix-Siegerin schlagen wird. Über die haben wir jetzt in der Wintersaison gar nicht mal so viel gesprochen, aber Lara Malsina ist auch dir im Vorgespräch nochmal aufgefallen mit Platz 7 und 8. Eine sehr, sehr ordentliche WM-Generalprobe absolviert.
Ja, vor allem habe ich auch gesehen, ich glaube, genau am Samstag ist sie ja im ersten Anführungsstrichen auch nur 18,5 Meter und dann 87 Meter macht sie 2 so Sprünge, ist sie nochmal einen ganzen Tick vorne. Also ich denke, da war auch ein bisschen Nervosität, gerade am ersten Tag zu sehen, zu spüren. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt für Trondheim reicht. Es war für sie jetzt auf jeden Fall mal ein richtig gutes Ausrufezeichen und bestimmt auch Balsam für die Seele, weil ja doch für die Italienerin die Wintersaison bis jetzt noch nicht bestimmt optimal verlief, wo sie sich vielleicht auch mehr versprochen haben. Aber es war auf jeden Fall erstmal wieder ein super Ergebnis. Und aber ich denke fast, für Trondheim wird es trotzdem nicht reichen, zumindest nicht unter den besten 3.
Haben wir denn aus deiner Sicht bislang alle Medaillenkandidatinnen, zumindest fürs Einzel, schon erwähnt oder fehlt dir noch ein Name?
Naja, ich denke mal, Jacqueline Seifritzberger, Eva Pinkelnick würde ich jetzt auch nicht ganz abschreiben. Also allgemein jetzt die Österreicherinnen, die wirklich auch da vorne waren. Und ansonsten, Ich glaube, es waren ja auch fast alle. Na gut, Agnes Reisch könnte noch eine Rolle spielen, aber sie hat jetzt auch eine lange Pause gehabt, da wissen wir auch nicht. Hast du mir jetzt erzählt mit ihrem Knie, wie das alles wirklich hält? Und natürlich die aus der Heimat Norwegen, Rina Kvandal. Die haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das ist natürlich die nochmal, der Nika Preyot, das Leben verdammt schwer machen kann. Kommt eben darauf an, wie die Jury insgesamt den Anlauf wählt und wie viel sie dann runtergehen muss, darf, kann. Das wird, glaube ich, sehr spannend, was da der Coach macht an dem Tag.
Und dann würde ich Anna Odine Ström fast noch im gleichen Atemzug nennen wollen. Die ist auch im Sommer im Intercontinental Cup, als sie ihr Comeback gegeben hat, dort sehr, sehr gut gesprungen. Ja, auch eine Springerin, die sehr von ihrem Absprung lebt und ja vor 2 Jahren in Planica auch eine Medaille gewonnen hat. Bronze müsste das gewesen sein. Also von daher noch ein zweiter norwegischer Name, den wir zum Glück nennen können.
Und dann natürlich noch die Kanadierin. Ich komme gerade, Lutit. Die war jetzt,
Alexandra
glaube ich, ja, die war
Lutit,
jetzt,
ja.
glaube ich, auch gar nicht dabei das
Genau,
Wochenende.
ja.
Und die hat ja auch schon gezeigt, dass sie ganz vorne mitspringen kann in der Saison. Sehr wackelig und sehr auf und ab, muss ich sagen, wo ich dachte, okay, jetzt wird sie wieder ganz vorne mitspringen und dann eher wieder nicht. Und gerade weil sie jetzt auch nicht dabei war, also die Kanadierin, die haben schon gute Außenseiterchancen, würde ich sagen. Jetzt, weil sie auch als Team jetzt sehr kompakt sind, ne? Und das hilft immer, das sage ich ja immer. Das hilft immer, wenn du ein Team auch hinter dir hast.
Definitiv. Und dann können wir an der Stelle noch den Adler der Woche vergeben. Es kam jetzt nicht so wahnsinnige viele Vorschläge von euch. Der eine war Liu Qi aus China. Die hattest du, Uli, auch auf dem Zettel. Aber da habe ich dir dann gesagt, das 10. Platz am Samstag schön, finde ich gut. Aber Rang 31 am Sonntag, das reicht mir dann nicht. Das ist mir zu inkonstant. Deswegen habe ich mich dann in diesem Falle durchgesetzt und Nicole Moran nominiert, die ist an beiden Tagen bestes Weltcup-Ergebnis gesprungen, erst mit Platz 17 und dann hat sie es mit Platz 16 noch verbessert. Muss ich sagen, hätte ich ihr nicht mal vor dieser Saison, sogar vielleicht noch weiter zurückgehend in der Vergangenheit, nicht so richtig zugetraut, aber da sieht man mal wieder, was für hervorragende Arbeit Janko Zwitter da in Kanada leistet.
Ja, und der Druck ist auch bei denen raus. Ne? Sie haben halt nur die Springerin, die sie eben haben. Und dann kann man halt in Ruhe mitspringen, sage ich mal. Und hat vielleicht nicht schon den Leistungsdruck, bin ich jetzt im Kader, kann ich überhaupt mit der A-Mannschaft mitreisen, wie es jetzt vielleicht im deutschen Team jahrelang war und auch im österreichischen Team. Man ist einfach erstmal gesetzt und das kann auch viel dazu beitragen, dass man eben irgendwann weiter vorne mitspringen, weil man dann auch die Chancen besser kennenlernt, nicht nur die eine Chance bekommt, sondern einfach in diesem Trott mitspringt und sich verbessern kann und natürlich auch von vielen Leuten lernen kann.
Absolut. Es schadet, dass die Kanadierinnen kein Team stellen können, aber die vierte Frau im Bunde, Natalie Eilers, ist gerade auf dem Weg, sich zurückzukämpfen, nachdem sie sich ja so schwer verletzt hat. Die wird diesen Winter auch nicht mehr einsteigen. Aber ja, es sind auf jeden Fall ganz positive Aussichten für das kanadische Team. Und Team ist auch das Stichwort, denn das ist ja dann der zweite Wettkampf, der stattfindet bei dieser Weltmeisterschaft, auf die drei Hauptmedaillenkandidaten haben wir uns ja quasi schon geeinigt, Österreich und Deutschland plus Norwegen. Und dahinter finde ich es gar nicht mal so einfach zu tippen. Bei Slowenien stellt man sich die Frage, was kommt nach Nika Prioc noch? Sind dann
Ja, das
vielleicht
hast.
die Japanerinnen erste Ansprechpartnerin, weil sie zumindest eine gewisse Grundstabilität mitbringen und alle so im selben Regal unterwegs sind, wie der Tobi immer sagen würde.
Da sagt der Tobi aber schön. Ja, denke ich auch. Und das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, ich muss noch mal kurz auf die Kanadierin, wenn die eine noch stellen können, die vielleicht sogar noch nicht nur mitspringt, sondern, sage ich mal, wie die Nicole Maurer, hätten die wirklich auch Chancen, vielleicht mit viel Glück um eine Medaille zu oder zumindest um einen sehr, sehr guten vierten Platz. Und wie du aussagst, eigentlich danach sehe ich auch nur Japan. Also wenn ich also nochmal runterscrolle, selbst Slowenien wird es sehr, sehr schwer haben, weil Nika Preuss kann halt das Team auch nicht alleine gewinnen. Und so insgesamt ist ja dann doch die Saison bisher sehr enttäuschend. Aber das habe ich ja auch schon gesagt, hast du halt den Gesamtweltcup-Führende und die höchstwahrscheinlich im Gesamtweltcup gewinnen wird und höchstwahrscheinlich auch eine Medaille bei der WM abräumen wird. Das tut halt vieles erstmal deckeln. Aber mal gucken, wie die Emma Klinitz jetzt zurechtkommt. Die ist ja vielleicht noch, dass vielleicht ein Mixteam so eine Außenseiterchance haben, wie die Jungs dann auch mitmachen. Aber die sind ja auch mal hopp und mal top. Also da kann man ja auch keine richtige Prognose.
Ich glaube, die haben sich sogar insgeheim gefreut, dass das Mixteam dieses Mal auf der Großschanze stattfindet,
Kommt denen
zum
auf jeden Fall
allerersten Mal.
entgegen. Also zu
Ja.
100% kommt. Also eine Emma Klinitz kommt das
Ja.
entgegen, Nika Preetz sowieso und auch hier den Flieger Domen Preetz und wie sie alle heißen. Das wird auf
Daniszek,
jeden Fall ein
Seitz,
großer
ja.
Vorteil für die Teams sein, ja. Auch für die Norweger und die Österreicher. Also.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, blicken wir auch auf das Feld der Männer und gut, du hast mir die Steilvorlage jetzt gegeben, dann steigen wir gleich mit Team Norwegen ein. Da gab es heute am Montag auch noch News, denn es war ja noch ein Platz im WM-Aufgebot offen, obwohl sie ja schon 5 Herren nominiert hatten, aber sie hätten gerne 6 gehabt. Jetzt hat Robert Johansson den Zuschlag bekommen, nachdem sich Halvor Egner-Granerud in der letzten Woche noch verletzt hat. Für ihn natürlich extrem bitter, weil er sich sehr auf diese Weltmeisterschaft gefreut hat. Und das ist also diese Bilanz, die er hat, die ist absoluter Wahnsinn. Er hat 25 Weltcup-Springen gewonnen, zweimal den Gesamtweltcup, einmal die Vierschanzentournee, aber immer noch keine Einzelmedaille bei einer WM. Also der erfolgreichste Skispringer ohne Einzeledelmetall bei einer WM. Und das wird er jetzt noch mindestens 2 Jahre bleiben.
Ja, so mal, wir haben ja auch ein bisschen mitgefiebert, das ist eine Flugshow mit ihm. Er ist ja auch immer besser in Form gekommen, jetzt wo wir dachten, jetzt hat er auf jeden Fall die WM-Form und dass er auch eine richtig gute Unterstützung für sein Team sein wird. Passiert eben sowas. Und ja, manche haben einfach das Schicksal, was dann immer wieder zuschlägt. Und er wird höchstwahrscheinlich nicht nochmal eine Heim-WM erleben.
Ja.
Und das ist natürlich sehr bitter. Ich glaube, das war für die Norweger, ticken ja dann doch nochmal ganz anders als viele andere Nationen. Also ich glaube, das ist für jeden Highlight, eine Heim-WM zu haben, aber ich glaube, für den Norweger ist das nochmal was Besonderes, habe ich irgendwie ein Gefühl. Und sehr, sehr bitter. Ich glaube, er hat zwar gesagt, er wird an den Schanzen gehen und mitfiebern, aber insgeheim würde sich auch denken, jetzt sagen wir mal, die Norweger gewinnen Gold, das hätte auch er mit sein können. Und ist auf jeden Fall viele große Chancen, die jetzt weggeworfen werden, wegen ja, so einem dummen Sturz, wo er selber sagt, dass er mit dazu beigetragen hat, also einfach nicht aufgepasst hat und dann eben blöd gestürzt ist.
Ja,
Und das
sehr,
kann einen noch
sehr.
lange nachhängen dann. Und man weiß ja nie, wie man sich erholt, was nächstes Jahr ist, was die Konkurrenz macht, ob man es wieder schafft, sich ranzuspringen. Und jünger wird er ja auch nicht. Und ja,
Ja,
hat ja
das.
letztes Jahr schon gekämpft. Und wie gesagt, jetzt wo man dachte, jetzt hat er es wieder. Passiert sowas leider. Also die Norweger schon diese Saison, so erfolgreich sie auch war, gleichzeitig auch so bitter.
Das muss man wirklich
Jetzt Frauen
sagen.
und Männer übergreifend gesehen,
Ja,
meine ich.
es ist schon krass, was die jetzt in den letzten Wochen alles einstecken mussten. Drücken wir ihm mal die Daumen, dass er gut zurückkommt, dass ihn auch die Vaterfreuden beflügeln, soll ja Skispringer gegeben haben, die danach nochmal zu ganz neuen Höhenflügen angesetzt haben. Und ein anderer großer Name, der auch fehlen wird, ist Kamil Stoch. Weiß nicht, ob du es gelesen hast oder einen Tipp abgeben möchtest. Wann war das letzte Großereignis ohne Kamil Stoch?
Ich habe es gelesen, aber ich habe es jetzt vergessen. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr lange her. Also das ist, oder er war eigentlich bei jedem Großereignis dabei und es ist sehr, sehr bitter, dass er jetzt nicht dabei ist, weil ich denke, man hätte ihn auch mitnehmen können. Also man hätte es, glaube ich, auch begründen können, weil jetzt auch seine Formkurve eher aufsteigend war, sage ich mal. Und ich denke, er immer fürs Team ein guter Mann ist, egal in welcher Form, aber wer weiß, was auch da hinter den Kulissen in dem polnischen Verband gerade alles eine Rolle spielt. Und ja, dass sie ihn jetzt irgendwo nicht mitnehmen, schwierig, finde ich. Also ja, also hätte ich nicht mitgerechnet.
Ja, dann löse ich schnell noch auf. Das letzte Großereignis ohne Beteiligung von Kamil Stoch war die Skiflug-WM in Planica 2024, nicht 2024, 2004. So. Also seit 20 Jahren, das wollte ich sagen, ist er bei den Großereignissen immer mit dabei gewesen, jetzt zum ersten Mal nicht. Aber was du ja vorhin bei den Österreicherinnen schon mal angedeutet hattest, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt im Team Polen so der Fall ist, dass man gesagt hat, man möchte da weitestgehend die Plätze so vergeben, dass das Team intern auch ruhig ist und keine Diskussionen gibt, die es ja aufgrund der Thematik, dass doch ein Privatteam aufgemacht hat, sowieso gegeben hätte.
Das sind so Infos, die ich gar nicht alles so kenne, aber das meine ich ja, dass im ganzen polnischen Verband stimmt es ja gerade, wenn man von außen guckt, nicht so richtig. Und das glaube ich schon seit Jahren. Das hat aber der Erfolg, glaube ich, viel weggemacht. War ja ein sehr guter Einstieg mit dem Trainer Thornbichler, das ist die erste Saison. Also da lief ja erstmal alles nach wie vor super gut. Weil sie haben den Umbruch einfach verpasst. Bei den Frauen haben sie eh alles verpasst und sie machen es ja gerade nicht besser. Sie geben jetzt auch den Athletinnen und Athleten einfach keine Zeit. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich Polen in den nächsten Jahren insgesamt entwickeln wird.
Aber sie haben ja für das Normalschanzeneinzel, um das es ja jetzt in dieser Folge geben soll, 5 Plätze sicher. Das heißt, alle 5 gemeldeten Springer dürfen an den Start gehen, weil Piotr Dzyuba als Titelverteidiger ins Rennen geht. Ist jetzt eine Ironie, dass der Name als erstes fällt, wenn wir über diesen Wettkampf sprechen, weil zu den Medaillenkandidaten brauchen wir ihn, glaube ich, nicht zählen, egal wie sehr diese Weltmeisterschaft ihre eigenen Gesetze so gerne schreiben.
Ja, mein Plan ist, da glaube ich, hat ihn auch keiner wirklich zu den Favoriten gezählt und dann wird er ausgerechnet Weltmeister. Also er ist ja wirklich auch so eine Wundertüte und wenn ihm die Chance liegt und er vielleicht komplett den Kopf ausschaltet. Aber ich glaube auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Das war mein Plan, da fand ich schon eine riesen Überraschung. Diesmal wäre es noch mehr überraschend, aber man soll ja niemals Nein sagen. Aber so einen großen Dank, Ganzen denke ich auch nicht. Also an Team Österreich kommt man nicht vorbei. Da kann sogar passieren, dass wir 3 Österreicher und die besten 3 haben.
Das wäre ja das Kunststück, was die Schweizer bei der alpinen Ski-WM geschafft haben, da in einem Wettbewerb alle Medaillen abzuräumen. Aber zutrauen müssen wir es ihnen definitiv. Also, und das können alle 4, die es ja dann am Ende sind, die da starten dürfen. Also jedem von denen musst du das zutrauen, dass er da die Goldmedaille holt. Also ich sehe da keinen, wo ich so dachte, den schließe ich von vornherein aus. Also
Wenn man
egal, wen
ganz
sie dann
ehrlich ist,
aufstellen.
alle 5 könnten um eine Medaille mitspringen. Also es
Wenn
dürfen
sie
auch nur
dür
4 starten, weil sie leider keinen Weltmeistertitel hatten aus ihrer Sicht. Und selbst wenn sie noch einen 6. geschickt hätten, hätte man den mit dazu rechnen müssen. Das ist natürlich auch für den 5. jetzt bitter, der dann im Teamspringen zugucken muss. Das muss man jetzt schon sagen. Und auch Mixteam. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, wenn es ganz krass läuft, dass Österreich da 6 Medaillen holt im Einzelnen.
Das definitiv. Und die anderen Namen, die da einem sonst so in den Sinn kommen, da sind, glaube ich, auch wieder die Norweger die ersten Ansprechpartner, vor allem natürlich in Person von Johan André Forfang, der jetzt vor der Pause richtig gut aufgezeigt hat. Aber ansonsten sehe ich den Medaillenanwärterkreis gar nicht mal so groß, weil wir eben über die Normalschanze sprechen und es da, anders als jetzt beim Skifliegen, ja deutlich weniger Spezialisten gibt. Oder fällt dir da noch ein anderer Name ein, den du unbedingt nennen
Naja, auf jeden
möchtest?
Fall Ryo Kobayashi würde ich jetzt mal nicht außen vor lassen. Mit der Vorstellung Sapporo und dass er kleine Schanzen kann, das man glaube ich auch. Aber sonst, wie du schon sagst, ich müsste mal gucken, wer so im Gesamtweltcup in den letzten Wochen auch. Habe ich jetzt, da sieht man mal, wie lange die Pause bei den Männern war, habe ich ja schon vorab Gespräch gesagt. Also 2 Wochen Pause und das eigentlich vom Großevent. Ich glaube, das, also kann ich mich nicht erinnern, dass das mal war. Und das ist auch so, finde ich, ein bisschen. Eigentlich wirklich so ein bisschen wie ein kleiner Neuanfang. Keiner weiß eigentlich so richtig, wo er gerade steht, habe ich so das Gefühl. Also ich bin mal gespannt, ob es wirklich so weitergeht, wie es in Sapporo oder in den letzten Wochenenden aufgehört, weil das ist schon verdammt lange Pause, wo auch nochmal viel passieren kann. Und aber wie gesagt, Ryo Kobayashi würde ich trotzdem dazu zählen. Und sonst kleine Schanze, ja, wirklich schwierig. Also weil man ja auch die Männer nicht so oft auf einer kleinen Schanze sieht. Also vielleicht tut sich noch irgendeiner rauskristallisieren. Eigentlich auch Karl Geiger war ja jemand, der wirklich kleinen Schanzen kann.
Ja, das
Auch Andreas Wellinger eigentlich, der, wenn der einen Absprung trifft, ist das auch ein Kandidat wieder. Da hat mir bloß jetzt die Formkurve nicht gepasst, aber wie gesagt, die hatten jetzt alle noch mal über eine Woche Zeit, wo sie auch nicht nur mal 3 Sprünge machen konnten, sondern vielleicht wirklich mal 2, 3 intensive Trainingseinheiten auf der Schanze noch machen konnten.
Das ist ja die große Parallele zur letzten Weltmeisterschaft in Planica. Einerseits, dass die Normalschanze so die große Unbekannte ist irgendwo und auf der anderen Seite aber auch, dass die Vorzeichen für das deutsche Skisprungteam jetzt nicht so wahnsinnig positiv standen. Aber genau in dem Wettbewerb standen Andreas Wellinger und Karl Geiger dann vor 2 Jahren eben mit Piotr Dzyuba zusammen auf dem Podium und wir hatten, ich meine, Mittwoch wäre es gewesen oder Donnerstag nochmal eine Online-Medienrunde, eben auch mit den beiden und Bundestrainer Stefan Horngacher. Sie haben das, glaube ich, sehr gut eingeordnet, dass sie, aber sie haben so, ich glaube, das ein Zitat war so, ja, jetzt als Favoriten reisen wir dort nicht hin, aber wir versuchen da schon das Bestmögliche rauszuholen, auch wenn uns natürlich bewusst ist, dass nur Gold, Silber und Bronze zählen. Könnte sogar diese Außenseiterrolle und auch der Fakt, dass es auf der Normalschanze losgeht, wie vor 2 Jahren, vielleicht so ein kleiner Vorteil sein für die DSV-Jungs?
Ja, also Ich denke, wie Andreas Wellinger und Karl Geiger würde ich immer was zutrauen, gerade auf der kleinen Schanze mit ihren langen Hebeln. Das kann schon sein, wenn der Andreas Wellinger hat mir ja gar nicht so schlecht gefallen die Saison, habe ich ja schon ganz oft gesagt. Ich habe ja schon ganz oft gedacht, Mensch, jetzt hat er es da an die und jetzt springt er mit vorne wieder rum. Aber wenn, traue ich es eigentlich fast nur den beiden zu. Gut, Philipp Raimund, bin ich ehrlich, weiß ich nicht so, wie der sich auf Normalschanze, ob ihm das eher liegt oder nicht, kann ich schwer einschätzen. Aber dass es bei den Männern eh brutal eng zugehen wird, noch mal enger als bei den Frauen, wissen wir auch. Vielleicht ist es ein Vorteil, sie haben ja nichts zu verlieren. Ich denke mal, die größten Chancen jetzt für eine Medaille ist wirklich im Mixteam und im Teamspringen an sich.
Ja, also es hängt natürlich auch wieder sehr viel davon ab, und da können wir wieder das Bullshit-Bingo spielen. Ob die Jury von Beginn an die richtige Anlaufluke wählt, weil ich weiß noch, vor 2 Jahren haben wir in Planitza auch darüber gesprochen, dass die ersten Teilnehmer schon an die 100 Meter herangesprungen sind und dann schlussendlich utopische Schanzenrekorde hätten herhalten müssen, damit du überhaupt mitten im Durchgang irgendwie in Führung gehst. Also das wird ja natürlich auch ein Faktor sein.
Ja, und so mal, ich weiß noch, Simon Amann, wie der sich gefreut hat, weil er so über
Ja.
100 Meter gesprungen ist. Ich glaube, dann war er gerade so im zweiten Durchgang. Das ist ja auch für den Zuschauer nicht schön. Und das hat, glaube ich, damals auch dem Piotr Schüler sehr geholfen mit dieser Gatewahl. Weil ich denke mal, verdient hätte es fast Andy Wellinger an dem Tag. Und ich glaube, dem Piotr Schüler, wenn ich mich jetzt erinnern würde, hat eher geholfen, diese Juryanlauf, diese Startgate. Und naja, das ist nicht so richtig zu viel hin und her geschalten wurde. Und eigentlich würde ich mir auch wünschen bei der WM, dass die Jury sich festlegt, dass es das geht und dass wirklich maximal vielleicht noch ein Coach entscheidet, eins runter zu gehen oder dass man nur noch runtergehen muss, weil eben der Aufwind oder der Rückenwind irgendwie zugenommen hat.
Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich hatte es jetzt gerade noch nachgeschaut, weil du den Namen Philipp Raimund erwähnt hattest. Ist natürlich auch prinzipiell ein abschwungsstarker Springer, und er ist letztes Jahr auf der Schanze Sechster geworden. Ich kann mich auch erinnern, dass er das erwähnt hatte im Vorfeld. Also muss ja kein schlechtes Omen für ihn
Ich
stehen
weiß
sollen.
auch noch, wo sie dann auch keine Medaille gewonnen haben, weil eben die Frauen so disqualifiziert worden sind kommt gar nicht auf den Namen, wo sie waren, Olympische Spiele, wo man eigentlich auch mit dem Mixteam gar nicht gerechnet haben, dass sie da
Peking, ja.
überhaupt, genau Peking, dass sie da überhaupt eine Rolle mitspielen. Auf einmal ist der Konstantin Schmid und wer war noch bei den Männern am Start?
Karl Geiger.
Karl Geiger über sich hinausgewachsen. Sie wären da höchstwahrscheinlich wieder um Gold mitgesprungen. Da hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass auf einmal der Konstantin Schmid so überragend springt. Er hat sich dann reingefunden.
Ja, sind wir auf jeden Fall mal sehr gespannt. Eine Hörerfrage habe ich noch, die ich an dich weiterleiten wollen würde, und zwar von Jan-Niklas Weber. Es ist zwar schon ein kleiner Vorgriff auf die nächste Folge dann, weil wir jetzt natürlich erstmal nur über die Normalschanze sprechen, aber er hat gefragt, bei wem seht ihr die größte Leistungsspanne zwischen Normal- und Großschanze? Er hat da bewusst offen gestellt, Männer, Frauen, was uns so einfällt.
Auf jeden Fall würde ich jetzt Priot, also Domen Priot sagen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es auf der Kleinen nicht so wird und dann eher auf der Großen besser ist. Aber sonst irgendwie sind die alle so konstant. Also Nika Priot, habe ich ja vorhin schon gesagt, die kann kleine, große zurzeit. Wenn hätte ich eher die Norwegerin noch gesagt, dass denen eher die größere Chance liegt, auch bei den Männern als die kleinere. So jetzt, wenn man mal das Team übergreifend sagt. Aber ansonsten, ich glaube, bei denen, denen es läuft, es läuft auch auf der Kleinen, das hat man gar nicht mehr so extrem. Jetzt also, oder zumindest sind gerade nicht so die Springer da, die sonst vielleicht hätten eher Kleinschanze gekonnt, wie vielleicht auch der Pole
Aber mit
Kubacki.
Kubacki.
Ja, genau.
Ja.
Aber der hat halt einfach, finde ich, gerade auch nicht die Form, dass man sagen könnte. Ich bin mal gespannt auf Gregor de Schwanden, wie er noch springen wird auf der kleinen Groß mit seinen Hebeln und wie er zurechtkommt. Vielleicht ist er so ein kleiner, ganz kleiner Geheimfavorit
Ja,
für die Medaille.
also die Norweger habe ich fest bei beiden Schanzen auf dem Zettel, allein dem Heimvorteil wegen, also den Vorsprung, den die auch an Sprüngen einfach auf der Schanze haben, der wird da schon irgendwo ins Gewicht fallen, auch wenn die Schanze jetzt die letzten 2 Wochen geschlossen waren. Aber das kommt ihnen, glaube ich, schon zugute, dass sie das grundsätzlich auf jeden Fall mal beherrschen.
Aber ich denke trotzdem, dass sie trotzdem da die größeren Unterschiede haben, dass die Große trotzdem mehr liegen wird, weil sie mehr die
Ja.
Fliegertypen sind, weil das war ja
Das.
eigentlich die Eingangsfrage. Und die
Ja.
Österreicher zum Beispiel, die können beides sehr, sehr gut.
Ja.
Und ich denke, für die
Nee.
Deutschen wird es, wenn, eher auf der Kleinen vielleicht funktionieren als auf der Großen.
Da würde ich mich anschließen. Andersrum natürlich, wenn es auf der Kleinen funktioniert, dann kann das ja ein gutes Vorzeichen sein für die zweite Woche, zumal es da ja dann mit dem Mixed-Team losgeht. Und wenn du auf der Schanze dann auch noch ein Erfolgserlebnis hast aus Sicht der deutschen Männer, mal sehen, wohin das so führt.
Wird ja eh sehr spannend, das Mixteam. Also es war schon immer spannend, aber jetzt durch die Großschanze, man hat vielleicht nicht mehr die Spannung, dass ganz viele Mannschaften um die Medaillen springen werden, aber ja, wer es dann wirklich unter sich ausmacht. Und da haben dann die Norweger vielleicht doch wieder ein bisschen den Vorteil, dass sie dann doch wieder sehr konstante Springerinnen haben, wo schon bei den Slowenen langsam gucken muss, was macht Emma Klinitz, sage ich mal. Das sind jetzt für mich die, die ich jetzt Slowenien mal aufstellen würde, Nika Prijat und Emma Klinitz, wenn jetzt nicht sich eine überraschend weit vorne hinspringen. Deutschen wird sehr, sehr spannend bei den Frauen. Wer da überhaupt an den Start gehen darf. Also ich denke mal fast Selina Breitag, wenn jetzt nicht was ganz Unerwartetes kommt, aber dann kann natürlich sein, dass sogar eine Katharina Schmid das erste Mal zugucken muss, seit ganz, ganz, ganz langer Zeit beim Mixed-Wettkampf. Weil ich glaube, das erste Mal war sie 2015 in Falun dabei und dann immer wieder gesetzt. Nee, 2017 nicht, muss ich rausnehmen. Da waren nicht Svenja Wirth und Karina Vogt, aber sonst war sie
Genau.
auf jeden Fall die Größe. Und ich denke mal, vor 2 Monaten hätten wir auch noch gesagt, an Katar geht kein Weg vorbei. Ja, so schnell dreht sich es manchmal. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
Ja, war stark. Da hat sich dein Gedächtnis auf jeden Fall gerade noch rechtzeitig gemeldet. Das hast du gut auf dem Schirm gehabt noch. Würdest du dich denn öffentlich zu Tipps hinreißen lassen? Dann könnten wir die Folge damit noch abschließen.
Oh, jetzt bin ich gar nicht
Wir
vorbereitet. Vor allen Dingen
sind ja
alle, willst
nie.
du jetzt alle wissen?
Nee, nur für die
Ach,
Normalschanzen-Wettkämpfe jetzt
nur
erstmal.
dann.
Ja.
Gut, ist ja nicht mal Mixte.
Ja, wir sind ja nie darum verlegen, uns öffentlich zu blamieren und uns dann selber vorzuführen. Von daher,
Nee, und
ich kann
unsere
auch gerne
offizielle
anfangen, wenn du
Tipprunde ist ja
möchtest.
dann noch, ja, dann nennst du die schon, die ich nenne. Dann mach mal. Leg mal los.
Okay. Normalschanze Einzel Frauen, Freitag, 28.02. um 14 Uhr. Irgendwie glaube ich dran, dass Selina Freitag den Bann bricht und dass sie das Springen gewinnen wird. Vor Nika Priots und Bronze holt sich Lisa Eder.
Ich sage trotzdem, Nika Prijat gewinnt vor Selina Freitag und Jacqueline Seifertsberger.
Okay, haben wir zumindest identische Nationen. Teamspringen ist dann am Samstag, den 1. März um 17:15 Uhr bei den Frauen. Da lasse ich dir den Vortritt.
Deutschland vor Norwegen und. Ah, nee, Deutschland vor Österreich und Norwegen so. Also Deutschland,
Dann
Österreich, Norwegen.
drehe ich es um auf den Plätzen 2 und 3, sage Deutschland, Norwegen, Österreich.
Ja, ich denke mal, das wird,
Ja.
ja, vielleicht ärgere ich mich, dass ich mich noch korrigiert habe.
Könnte der wenigste spannendste Wettkampf sein, aber lassen wir uns überraschen. Und dann haben wir noch am Sonntag, den 2. März um 17:15 Uhr, das Normalschanzen-Einzel bei den Männern.
Tja. Ich sage jetzt mal Jan Höll, weil er so oft Zweiter war. Ich mache es jetzt auch. Jan Höll, boah, ist echt schwierig. Ja, Schofenig, ich glaube, der kann auch kleine, also Daniel Schofenig. Boah, und dann, ich finde mich schon den dritten extrem schwer. Ich sage jetzt Ryo Kobayashi.
Okay, ich traue mich und sage, Kobayashi gewinnt es sogar.
Ja,
Tue
hätte
ich
ich auch.
das?
Also ich habe ein bisschen zu spät gesehen, muss ich sagen, in meiner Liste, aber ich lasse es
Ja.
jetzt zu.
Tue ich das dem Jan Höll an und setze ihn wieder auf die 2? Das ist die große Frage.
Er kann dich ja überraschen.
nee, tue ich nicht, denn ich sage, Daniel Schofenig wird Zweiter und Jan Höll wird dann Dritter.
Ich habe ja noch den Maximilian Ortner kurz überlegt, weil der ist ja auch immer. Aber
Das.
es gibt halt nur 3 Medaillen. Also bei den Männern, das wird eh, ich glaube, die Abstände und die besten 10, das wird so krass wieder sein, denke ich. Also eng beieinander
Kriminell.
damit, ja, genau.
Kriminell eng, ja. Das Gefühl habe ich auch. Na, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was uns diese erste Woche bringt. Und wir hören uns dann Anfang der zweiten wieder. Also entweder noch am Sonntagabend, dem 2.3. oder am Montag, den 3.3. Und dann werden wir schon sehen, was denn unsere Tipps heute wert waren, liebe Uli. Aber ansonsten war es auf jeden Fall wieder eine schöne und interessante Folge mit dir. Danke, dass du heute mit dabei warst.
Sehr gerne und ich freue mich auch immer wieder, dass ich dabei sein kann, darf.
Dann wünschen wir euch in diesem Sinne viel Spaß mit den ersten WM-Entscheidungen und wie gesagt, hören uns dann spätestens Anfang der nächsten Woche wieder und bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.